Kennst du die Geschichte von Hiob aus der Bibel? Hiob war ein Mann, der alles hatte. Also sich ein Leben wie das von Hiob vorzustellen, ist eigentlich das Nonplusultra. Glücklich verheiratet, mit einer großen Familie, Wohlstand, Eigentum, Felder und Tiere. Er hatte alles, Anerkennung in der Stadt, angesehen von den wichtigen Menschen seiner Gesellschaft. Wird Hiob in der Bibel präsentiert als einer, der wirklich, dem geht's gut, keine Probleme. Aber dann was passiert? Auf einen Schlag wird ihm alles genommen. Seine Tiere werden geraubt, seine Felder verbrennen, Haus stürzt ein und tötet seine Familie. Selbst sein eigener Körper wird angegriffen von Krankheit. Er verliert alles. Und das ganze Buch Hiob, 40 Kapitel, dreht sich um diese Frage, wie gehst du mit so einer Situation um? Was machst du, wenn auf einmal alles kaputt geht? Wenn du so einen Schicksalsschlag erlebst, das dich so zweifeln lässt am Leben selbst. Und Hiob ist in der Bibel nicht einzigartig. Und er ist auch hier bei uns, keiner von euch ist Hiob, aber jeder von euch hat schon mal so eine Situation erlebt, wo der Boden einfach zack weggezogen wird, wo man zusammensackt, wo man nicht weiter weiß. Und wenn dir das noch nicht passiert ist, dann musst du nur ein bisschen warten, denn irgendwann wird es kommen. Das ist nämlich eine der universellen Realitäten des Menschseins, ist, dass irgendwann etwas passiert, das dich einfach dran zweifeln lässt am Leben, an der Güte Gottes, ob das alles Sinn macht. Nun, wir sind heute nicht im Buch Hiob unterwegs, sondern beschäftigen uns weiter mit Habakuk. Aber Habakuk beschäftigt diese gleiche Frage. Er versucht zu verstehen, wieso in seiner Gesellschaft, wieso in seinem Leben alles schief geht. Er stellt diese Warum-Frage an Gott. Warum, Gott, lässt du das zu? Und ich glaube, er hilft uns, ein richtiges Bild von Gott zu bekommen, damit wir mit diesen Umständen, die auf uns zukommen, richtig umgehen. Das heißt, wenn dich die Schicksalsschläge des Lebens treffen, Todesfälle, Krankheiten, Unfall, Verlust, Nöte, was auch immer es ist, Krieg, wenn das auf dein Leben treffen wird, und es wird kommen, es ist keine Frage ob, sondern wann, kennst du einen Gott, auf den du dich vertrauen kannst? Ich glaube, wir tendieren dazu, Gott falsch zu kennen, und weil wir ihn falsch kennen, vertrauen wir ihm nicht richtig. Ich habe die Woche ein bisschen darüber nachgedacht, was für falsche Bilder wir von Gott haben. Und vielleicht trifft einer von diesen auf dich zu. Vielleicht siehst du Gott als Diener. Er soll geben, was ich will. Meine Gebete sind hauptsächlich geprägt von Gott, bitte hilf mir mit XY. Bitte schenk mir das. Vielleicht bist du einer, der Gott als Entertainer sieht. Der soll machen, dass ich mich gut fühle, glücklich. Ich höre gern richtig gute Worship-Songs und ich gehe gern auf Konzerte. Und so dieses Gefühl, das soll Gott mir geben, er soll mir Freude bringen ins Leben. Vielleicht bist du jemand, der Gott als Versicherung ansieht. Die ist gut zu haben, falls man es braucht. Soll nicht eingreifen, soll nicht bemerkbar sein, aber dann soll Gott eingreifen. Oder vielleicht siehst du Gott als Berater. Der weise Mann im Himmel, der mir gute Ratschläge gibt. Und wie ein Berater kann ich, ne, vielleicht nehme ich den Rat an oder auch nicht, aber dafür ist Gott da, falls ich fragen kann. Das Problem ist, dass keiner dieser Götter Halt gibt, wenn alles schief geht. Denn wenn du Gott als Diener siehst, dann ist er ohnmächtig, dir zu helfen. Weil, wieso passiert das? Wieso ist er nicht eingegriffen? Wenn Gott Entertainer ist und es dir schlecht geht, dann hat Gott versagt. Weil er soll doch machen, dass ich mich gut fühle. Wenn Gott Versicherung ist, eine Versicherung, die nicht greift, wenn alles schief geht, ist eine Schätzversicherung, dann sage ich, ja Gott, wo bist du ja nutzlos. Und Gott als Berater, das habe ich alles gemacht, Gott, was du wolltest. Ich bin deinen Ratschlägen gefolgt, ist trotzdem alles schief gegangen. Wenn du einer von diesen Bildern von Gott vor Augen hast, wenn das dein Hauptbild von Gott ist, dann wirst du, wenn das Leben dich hart trifft, nicht zu ihm rennen, sondern von ihm weg. Und Habakuk hilft uns, uns zu Gott hinzuwenden. Er lebt in einer Gesellschaft, wo alles schief geht. Also er lebt im südlichen Königreich Judäa. Das Nordreich wurde schon abgeführt von der Fremdmacht. Und er sieht sein eigenes Volk, das gottlos lebt, in Sünde lebt. Im Altluther ist er Frevel. So ein richtig so ein verkorkstes und verdorbenes Volk. Und er fleht zu Gott. Und das ist also in Kapitel 1 des Buches. Fragt er Gott, warum greifst du nicht ein, Gott? Wieso tust du nicht was dagegen? Und dann in Kapitel 2 kriegt er eine Antwort von Gott. Doch, ich greife ein. Ich werde die Babylonier benutzen, um das Volk zu bestrafen. Die schlimmste Bedrohung, die Israel je erlebt hat, die Zerstörung und das Exil. So antwortet Gott auf Habakuks Frage. So, wie gehst du mit so einer Antwort um? Was machst du in dem Moment, wo alles schief geht und du betest zu Gott, Gott, greife ein. Und er gibt dir so eine Antwort, die komplett anders ist als das, was du hören willst. Und so kommen wir zu Habakuk 3. Und Habakuk 3 ist ein Psalm. Es ist ein Gebet, das Habakuk als Reaktion auf die Offenbarung, die er von Gott bekommen hat, über die Zukunft, die er schreibt. Und dieses Gebet kann man in zwei Teile aufteilen. Die Verse 1 bis 15, das schauen wir uns diese Woche an, zeigt uns Habakuk, wer Gott ist. Er hilft uns zu verstehen, was für ein Gott eine Antwort gibt, der man vertrauen kann. Und nächste Woche, die letzten Verse, schauen wir uns dann an, wie wir als Menschen deswegen leben sollen. Aber heute schauen wir uns nur diesen ersten Teil an. Also, was für ein Gott kennt Habakuk? Was für ein Gott will er, dass wir kennenlernen? Und er will, dass wir einen gewaltigen Gott kennenlernen. Er will, dass wir einen mächtigen Gott kennenlernen. Und er will, dass wir einen rettenden Gott kennenlernen. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt bitte Habakuk Kapitel 3 auf, die Verse 1 bis 6. Ich lese ab Vers 1. Ein Gebet des Propheten Habakuk. Jahwe, ich habe deine Botschaft bekommen. Was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren. Mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, habe mit uns Erbarmen. Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Parangebirge. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel. Sein Ruhm erfüllt die Erde. Er glänzt, ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht. Strahlen gehen von ihm aus. Darin verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her zieht die Pest, die Seuche folgt ihm nach. Tritt er auf, dann bebt die Erde, blickt er hin, dann zittern die Völker. Da bersten die ewigen Berge, versinken die uralten Hügel. So schreitet er seit jeher dahin. In diesen Versen zeigt uns Habakuk einen gewaltigen Gott. Ich glaube, das Erste, was er zeigt, ist seine große Herrlichkeit. Wer diese Verse liest und in den kleinen Propheten, wird da gleiche Bilder sehen. Vor allem Micha 1 und Nahum 1 haben fast die gleiche Wortwahl. Und es ist ein typisches Bild von Gott zu Habakuks Zeiten. Er bezieht sich auf den Berg Sinai. Dort, wo das Volk, nachdem sie aus Ägypten geflohen und gerettet wurden, wo sie das Gebot, wo sie ein Bündnis mit Gott eingegangen sind. Dort auf diesem Berg, Erdbeben, Wolken, Donner und Blitz, gewaltig. Dieses Bild ist das Bild, das sie von Gott haben. Einem Gott, vor dem man klein ist. Habakuks Ziel ist relativ einfach. Er möchte, dass wir Ehrfurcht haben vor Gott. Und jetzt eine Frage mal an dich. Wann hast du das letzte Mal Ehrfurcht gehabt vor Gott? Die Frage war für mich sehr herausfordernd, als ich sie hier vorbereitet habe. Kennst du dieses Gefühl, vor Gott klein zu sein? Ich war vor einigen Jahren zu Studentenzeiten war ich in Südamerika unterwegs. Dort gibt es die Anden, eine riesen Bergkette, 6000 Meter Gipfel. Und ich war mit ein paar Freunden, waren wir wandern. Und dann oben auf diesen Passhöhen haben wir gezeltet. Und dieses Gefühl, das ich da hatte, morgens, man steht auf aus diesem Zelt und links und rechts hast du Berge 6000 Meter hoch. Du zeltest also auf Höhen, die sind höher, als was es hier in den Alpen gibt. Und da fühlt man sich klein. Und da merkt man, was bin ich eigentlich? Hier oben im Norden, vielleicht passiert dir das, wenn du ans Meer fährst. Wenn die Nordsee und diese Windböen, die reinströmen, und du schaust aufs Meer und du fühlst dich klein. Das ist gut, das ist von Gott gegeben. Das ist ein Gefühl des Kleinseins, eine Erkenntnis, dass man nicht alles im Griff hat. Und das und noch viel mehr sollen wir auf Gott anwenden. Das heißt, Habakuk geht her und sagt, du willst mit den schlimmen Situationen in deinem Leben umgehen? Was für einen Gott kennst du? Ein Gott, den du kontrollieren kannst? Oder ein Gott, vor dem du Ehrfurcht hast? Das Zweite, was er in diesen Versen aufzeigt, ist Gottes Souveränität. Er zeigt auf, dass es Gott ist, der entscheidet, der Gott ist, der tut. In Vers 2 sagt er, belebe dein Werk, offenbare dich, habe Erbarmen. Er betet Gott, tue das. Er zwingt Gott nicht, er überredet dich nicht, er bittet ihn drum. In Vers 3 sehen wir, dass Gott kommt und dass er ist, der überstrahlt. Vers 5, Gott entscheidet über Pest und Seuche. In Vers 6 ist es Gott, der auftritt und die Erde bebt. Gott ist es, der entscheidet, wie er handelt, wann er handelt, wo er handelt und was er tut. Und diese Kombi von einem ehrfürchtigen Gott, einem gewaltigen Gott, der souverän ist, das bringt Vertrauen. Zumindest sollte es das. Vertraust du auf Gott in Zeiten der Schwierigkeiten? Kennst du einen souveränen Gott? Was für einen Gott kennst du, wenn Schicksalsschläge kommen? Kennst du einen Gott, den du vertrauen kannst? Und wenn du einen Gott hast, der dich nicht zur Ehrfurcht bringt und der nicht souverän ist, dann hast du keinen Gott, in den du vertrauen kannst. Habakuk hört da nicht auf. Ich lese ab Vers 7. Niedergedrückt vom drohenden Urteil erzittern die Hütten der Kuschan, in Kuschan und Midian die Decken der Zelte. Ist dein Zorn gegen die Flüsse und Ströme erbrannt, Jahwe? Richtet sich dein Grimm gegen das Meer, dass du heranstürmst auf deinen Pferden, auf deinen siegreichen Wagen? Deinen Bogen machst du frei, deine Pfeile sind von Drohworten begleitet. Du spaltest die Erde, Ströme brechen hervor. Bei deinem Angeblick beben die Berge, tosender Regen prasselt herunter. Die Urflut brüllt auf und ihre Wogen türmen sich. Sonne und Mond verstecken sich im Haus. Wenn die leuchtenden Pfeile fliegen und dein blitzender Speer glänzt, im Grimm schreitest du über die Erde, in Zorn zerstampfst du die Völker. Hier zeigt uns Habakuk einen mächtigen Gott. So als kleiner Tipp, wenn du im Alten Testament unterwegs bist, in deiner Lese, und du über Wasser oder Meere stolperst, Fluten, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Autor sich auf das Rote Meer zurückbezieht. Na, also wenn du irgendwo liest und sagst, ich verstehe nicht, was das mit diesem Psalm mit Wasser und Fluten zu tun hat, ganz oft beziehen sie sich eben auf das, was wir vor uns in der Lesung gelesen haben. Und auch das ist hier der Fall. Habakuk zieht in seinem Gebet seine Aufmerksamkeit auf Gott und das, was er früher schon mal für sein Volk getan hat. Der Exodus aus Ägypten zeigt, dass Gott bereit ist, für sein Volk zu kämpfen. Das heißt, in der früheren Geschichte war das Volk Israel 400 Jahre lang in Ägypten versklavt. Unter einer fremden Herrschaft hatten sie keine Hoffnung und ihnen drohte durch das Machthabertum des Pharaos ihr Ende. Und sie flehen zu Gott. Gott, greife ein, rette uns. Und Gott nutzt Mose, um seine Macht zu zeigen. Das sehen wir in den 10 Plagen, die das Land zerstört. Das Rote Meer zerstört dann die Armee. Und in diesen Versen ist der Bezug von Midian und Kuschan, das sind die Völker, die davon gehört haben. Und das sehen wir auch im Alten Testament, dass immer wieder die Völker um Israel herum Angst haben vor diesem Volk, weil sie gehört haben, was in Ägypten passiert ist. Aber jetzt kommt meine Frage auf, wieso zieht Habakuk seine und dadurch auch unsere Aufmerksamkeit auf den Exodus? Für ihn ist es nicht Ägypten, die ihn bedroht, sondern Babylon. Aber er weiß und er erkennt, er braucht denselben Gott, der Ägypten besiegt hat, um Babylon zu besiegen. Er kennt einen Gott, der mächtig ist und fähig ist, sein Volk zu retten. Und jetzt kommt die Frage an dich. Kennst du einen mächtigen Gott? Glaubst du tatsächlich, dass Gott fähig ist, einzugreifen? Oder ist er distanziert und schaut nur zu und sieht zu, wie du mit deinem Problem umgehst? Vielleicht ist er gewaltig und souverän und er führt die Sachen in deinem Leben und er schenkt dir Krankheit oder ist jemand in deinem Umkreis, stirbt plötzlich und dann nimmt Gott einen Schritt zurück und lässt dich mit deinem Problem alleine. Ist das dein Bild von Gott? Oder hast du ein Bild wie Habakuk, der sagt, Herr, du hast eingegriffen, ich hab's gesehen, mir wurde es erzählt, du bist fähig einzugreifen, du hast es schon getan, tu es nochmal. Vertraust du einem Gott, der mächtig ist? Zuletzt kommt Habakuk in den Versen 13 bis 15 auf einen rettenden Gott zu sprechen. Ab Vers 13, du ziehst aus, um dein Volk zu retten, um deinen Gesalbten zu helfen. Vom Haus des Gottlosen zerschmetterst du den First, entblößt es bis auf den Grund. Du durchbohrst ihn mit seinem eigenen Pfeil in den Kopf. Seine Anführer rannten davon. Sie wollten mich in Übermut zerstreuen, den Elenden in Versteck verschlingen. Du stampfst mit deinen Pferden ins Meer, durch die Brandung gewaltiger Wasser. Habakuk kennt einen rettenden Gott. Und was ich faszinierend finde in diesen Versen, zeigt er uns Gottes Motivation zu retten. Gott schreitet ein und zerstört Ägypten, nicht weil er Lust und Freude dran hat an der Zerstörung, sondern um sein Volk zu retten. Und Habakuk erkennt das. Und er sieht ein und er sagt, Gott, du hast dein Volk schon mal gerettet. Du warst mächtig und hast eingegriffen und du hast dein Volk gerettet. Tu das nochmal. Greife nochmal ein. Erinnert euch an Vers 2, da steht, auch wenn du zornig bist, habe mit uns Erbarmen. Und es gibt ein faszinierendes Motiv, das sich durch die Bibel zieht, dass Gott immer und immer und immer wieder inmitten von seinem gerechten Gericht rettet. Gott ist immer und immer wieder daran, mitten in seinem Zorn barmherzig zu sein. Noah und die Sintflut. Gottes Zorn brennt über die gesamte Menschheit. Es reut ihn, dass er sie geschaffen hat. Und er sagt zu Noah, ich werde die Welt zerstören. Und da kannst du mir nicht herkommen und sagst, das ist nicht ein zorniger Gott, der das sagt. Das ist ein mächtiger Gott, der die Sünde vor sich sieht, den Unheil in seiner Welt und er greift ein und er ist bereit zu zerstören. Aber er rettet. Noah und seine Familie rettet er. Oder nehmen wir das Beispiel von Lot, der in Sodom und Gomorra lebt. 2 Städte, die für uns in unserem Sprachbegriff der Inbegriff von Bosheit und Schlechtigkeit ist. Und Gott zerstört diese beiden Städte, aber nicht ohne vorher zu retten. Man könnte weitergehen. Israel und das Rote Meer, haben wir gerade gelesen. Vielleicht die Geschichte von Rahab und die Mauern von Jericho. Ich weiß nicht, wie gut du deine Bibel kennst, aber wenn du aufpasst, dann wirst du das immer und immer und immer wieder sehen. Gott richtet, es ist ihm nicht egal, was wir tun und wie wir leben, aber inmitten von seinem Zorn zeigt er Barmherzigkeit. Und wie viel mehr gilt das für dich und für mich heute, wo wir das Kreuz hinter uns haben? Wie viel mehr sehen wir in Jesus Gottes Bereitschaft, inmitten seines Zornes zu retten? Denn ob du es willst oder nicht, Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, nicht weil er dran schuld war, sondern weil er Sünden auf sich genommen hat. Und er ist als Unschuldiger, hat er sich töten lassen und hat in diesem Moment Gottes gesamten Zorn gegen die Sünde auf sich selbst hereinpressen lassen und hat es ertragen und ist gestorben wegen Gottes Zorn gegenüber der Sünde. Aber er hat einen Weg freigemacht zu retten. Und wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass es deine Sünde war, die Jesus dort ans Kreuz gebracht hat, dann ist es auch Jesus dein Weg, Frieden mit Gott zu haben und Errettung zu haben. Und in Jesus haben wir einen Beweis, dass Gott heute noch rettet. In Jesus haben wir einen Beweis, dass Gott den schlimmsten aller Feinde, nicht Ägypten oder Babylon, sondern den Tod selber besiegt hat. Und in Jesus haben wir den Beweis, dass wir einen Gott voller Erbarmen haben. Und jetzt ist meine Frage, kennst du einen rettenden Gott? Kennst du diesen Gott? Die Einladung gilt heute für dich wie für mich. Du kannst ihn kennenlernen. Das Angebot steht für alle frei. Und was Habakuk hier aufmalt, ist ein Gott, der gewaltig ist. Ein Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben sollten. Ein Gott, der souverän ist, der die Menschheitsgeschichte lenkt, der dein Leben, das du hier heute bist, hierher geführt hat. Ein mächtiger Gott, der bereit ist und fähig ist einzugreifen. Und noch viel mehr ein rettender Gott, der dich primär aus deiner Sünde retten möchte, aber auch fähig ist, dich aus deinen Lebensnöten zu retten. Und wenn du so einen Gott kennst, wenn du so einem Gott nachfolgst, dann kann kommen, was mag. Dann können die Schicksalsschläge dich treffen, wie sie wollen. Das sehen wir in Hiob. Das sehen wir in Habakuk. Das sehen wir in zig Beispielen aus der Kirchengeschichte. Und das kennen wir auch aus Leuten in unserem Umfeld. Die den wahren Gott kennen, die finden ihre Antworten auf die Warum-Fragen im Leben. Ich bete zum Abschluss. Herr, ich danke dir, dass du größer bist als all das, was ich hier sagen könnte. Und dass, wo mein Herz deine Ehrfurcht nicht so oft nicht ehrfürchtig ist vor dir, wo ich so oft lebe, als wärst du mein Diener, bist du doch unser rettender Gott. Und bist du ein Gott, dem wir vertrauen dürfen, egal was kommt. Und ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns das erkennen lässt, immer mehr und mehr, deine Güte und deine Kraft zugleich, dass wir dir vertrauen können, egal was im Leben kommt. Wir singen noch zusammen ein Lied.